Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Ich will wissen, wie ticken Lehrkräfte, die aus Sicht unserer Kinder und Jugendlichen inspirierend, begeisternd, motiviert und einfach nur tolle Vorbilder sind. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich, denn heute habe ich einen besonderen Gast, und zwar die Betty Schmidt. Betty Schmidt ist Lehrerin gewesen vorerst bis 2021 am Friedrich-Albert-Lange-Schule, das ist eine Gesamtschule in Solingen. Und sie hat den Deutschen Lehrkräftepreis gewonnen im Jahr 2021, genau in dem Jahr, an dem sie aber oder seitdem sie nicht mehr an ihrer Schule tätig ist und unterrichtet die Fächer Bio und Deutsch. Aber bevor ich wieder mehr über Betty dich erzähle, möchte ich dich doch sehr gerne bitten, dich selbst einfach gerne mal vorzustellen.
Ja, das mache ich gerne. Ja, wie gesagt, ich bin Betty Schmidt und ich bin seit 1993 schon an der Friedrich-Albert-Lange-Schule tätig. Bin Lehrerin mit Leib und Seele und bin aber schon sehr, sehr lange auch Fachleiterin für Deutsch, sodass ich 16 Jahre zweigleisig gefahren bin. Ich war eben im Seminar tätig, im Fachseminar, aber gleichzeitig war ich immer noch Klassenlehrerin, habe Deutsch und Bio unterrichtet und habe das beides einfach gemacht. Und die beiden Tätigkeiten tun sich ja auch gegenseitig sehr, sehr gut. Und und dann in der Corona-Zeit ist es tatsächlich so passiert, dass man mich gefragt hat, ob ich im Seiteneinstieg ein Kernseminar übernehme oder überfachliches Seminar heißt es jetzt. Mhm. Und da musste ich mich dann entscheiden. Also ich konnte nur eins von beiden machen. Und ja, weil ich jetzt schon 60 bin, habe ich gedacht, mache ich das mal, eine neue Herausforderung. Und ja, und deswegen bin ich jetzt nur noch im Seminar, also noch von der Pensionierung weg.
Ich frag mal ganz konkret, ja, sind noch ein paar Jahre hin. Ja. Man könnte ja theoretisch sogar danach noch länger machen. Es gibt ja durchaus aufgrund des Lehrkräftemangels den einen oder anderen, der darüber hinaus weiterarbeitet. Eine Option für dich? Ich frage jetzt mal so spontan schon mal.
Absolut. Also ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, aufzuhören, aber man muss gucken, wie es an Schule ist. Ich könnte mir auch ehrenamtliche Tätigkeiten vorstellen. Ich denke, die PISA-Studie zeigt uns, im Bereich der Lesekompetenz müssen wir ganz, ganz viel noch leisten. Und das wäre auch eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, dass ich da Kinder unterstütze, die eben nicht lesen können. Aber im Bereich Schule kann ich es mir vorstellen. Also ich kann, das ist mein Problem, ich tanze so gern auf vielen Hochzeiten.
Mhm. Und wenn du dir so vorstellst, dass du ab in 5 Jahren keine Schüler mehr siehst oder, ja gut, tust du ja im Moment auch nicht, sondern eher die Lehramtsanwärter, aber nichts mehr mit Schule zu tun zu haben, also eine Vorstellung, die dich unglücklich machen würde.
Kann ich mir momentan nicht vorstellen. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, die Seite insofern zu wechseln, dass ich zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer unterstütze im Bereich Coaching. Sowas würde mir auch sehr viel Spaß machen, gerade im Bereich Classroom-Management. Viele Lehrerinnen und Lehrer, die unter, die quasi Disziplinprobleme haben und darüber krank werden, wie in Schule teilweise miteinander umgegangen wird. Sowas könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, da zu coachen.
Hast du eine Coaching-Ausbildung?
Ja, die habe ich im Bereich des überfachlichen Kernseminars machen dürfen und habe die jetzt selber privat aufgestockt, sodass ich mich sogar mit dem Coachen, wenn ich pensioniert bin, selbstständig machen könnte.
Ach, okay. Also noch ein zweites Standbein im Prinzip. Was man noch machen könnte. Das ist ja klasse. Also Coaching an sich ist ja so ein Thema, was so durch die Medien wabert und wo man auch durchaus mal geteilter Meinung ist. Und das heißt auch, dass man ein bisschen kritisch sein sollte, weil jeder sich als Coach bezeichnen kann, ist ja kein geschützter Begriff. Aber mal, also eine fundierte, gute Coaching-Ausbildung, inwiefern hältst du das oder hast du einen Mehrwert für dich daraus gezogen in den letzten Jahren, dass du das machen durftest für deinen Beruf?
Also ich habe einen absoluten Mehrwert daraus gezogen und habe viel nochmal über mich selber gelernt. Was für mich die wichtigste Erkenntnis war, dass wir LehrerInnen sind immer sehr, sehr schnell dabei im Sinne von, ich würde an deiner Stelle. Und da habe ich im Coaching gelernt, genau das nicht zu tun, mich zurückzunehmen, weil im Coaching existiert eigentlich die Haltung, dass die Lösung in dem anderen selbst liegt und ich muss sie nur durch eine geschickte Fragetechnik oder durch Perspektivwechsel herauskitzeln. Und bei jedem Coaching bin ich selber so überwältigt, dass es genau an dem ist, dass die Lösung in demjenigen liegt, aber ich trotzdem Input geben darf. Und das finde ich auch wichtig. Also wenn ich das nicht dürfte, an zwei Stellen darf ich selber auch natürlich Input geben. Und dadurch kann die Person, die gecoacht wird, also die nennt man Coachee, die kann hinterher aus einem Lösungspool, was erarbeitet wurde, für sich Lösungen mitnehmen, die passend sind. Und das ist wirklich wunderbar.
Das deckt sich so sehr mit meinen Erfahrungen. Ich habe an 10 Tagen eine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt richtig ausgebildet bin im Bereich Lerncoaching, aber ich habe 10 Ganztäger auch gemacht, um mich zum Lerncoach auszubilden. Und das hat so viel gebracht, wirklich mal einzusehen. Wir sind ja immer in der Rolle dessen, dass wir glauben, wir müssten die Antworten geben oder Ratschläge geben, ne? Und stattdessen mal wirklich zu sagen, nach dem Motto, wer fragt, führt. Und das für mich zu begreifen, mich selbst zurückzunehmen, das ist so ein qualitativer Mehrwert für mich im Alltag. Man muss sich ja auch selbst so ein bisschen, ja, eigentlich Selbstcoaching betreiben. Das macht man ja bewusst oder unterbewusst, wenn man entsprechende Techniken dann auch gelernt hat. Gibt's denn jemanden, wir müssen mal still und heimlich ein bisschen Werbung machen, gibt's denn jemanden, den du empfiehlst, wo du sagen würdest, oder da hast du deine Ausbildung gemacht im Lerncoaching?
Ja, aber ich weiß nicht, ob die nur aufs Lehramt bezogen sind. Das, also ob nur auf die, also das von 8 Modulen zahlt ja 7 das Land Nordrhein-Westfalen. Und meine Coaches waren die Cordia Ude Hengel, die fand ich sehr gut, und der Peter Weiß. Und Tobias, wie heißt er denn noch? Ach Gott. Jetzt habe ich mein Namensgedächtnis, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also auch einen sehr, sehr guten Coach, der uns im Seminar auch coacht, wenn wir Bedarf haben. Also da gibt es wirklich hervorragende Leute, die auch sogar in Schulen gehen, wenn dort Konflikte zum Beispiel vorherrschen. Gerade dieser Tobias, wo ich jetzt leider nicht auf den Nachnamen komme, aber das recherchiere ich gleich nochmal eben.
Ja, gerne, gerne. Wenn du da den ein oder anderen Link hast, dann stellen wir das den Zuhörern gerne unten noch mit ein, sodass man da vielleicht einfach sich mal ein bisschen reinklicken kann. Dann würden wir das im Podcast mal unten anführen.
Ja.
Von daher ist das, glaube ich, ein klasse Hinweis. Denn ja, was wir merken in der Schule ist ja tatsächlich, dass es eben ganz, ganz viele gibt, die im Beruf weiterhin ja mit sich hadern, nicht wissen, ob sie richtig sind, nicht wissen, ob sie das weiterhin schaffen, aufgrund verschiedenster Rahmenbedingungen auch. Und jetzt nutzen wir heute mal deine spezielle Expertise, denn du bist in der Lehramtsausbildung, in der Lehramtsanwärterausbildung. Und die Studien, ja, geben ein eindeutiges Bild ab. Wir haben jährlich 35.000, die das Bildungssystem verlassen. Und wir haben an den Hochschulen 50.000, die auch jedes Jahr anfangen. Also normalerweise müsste man denken, dass der Bedarf gedeckt werden könnte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir haben circa 20.000, bis zu 20.000, die jedes Jahr aufhören. Das heißt, es bleiben nur noch 30.000, 32.000 über. Da haben wir schon nach den ersten Semestern des Studiums schon ein Defizit zu der Anzahl, die aufhören. Und dann hören im Referendariat auch noch mal circa 4.000 auf, sagt der Stifterverband. Und jetzt würde mich natürlich, oder mich nicht nur, sondern euch wahrscheinlich auch, die Zuhörer, interessieren, wie siehst du das? Was erlebst du täglich bei deinen Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern?
Die Schülerschaft hat sich insofern verändert, als sie heterogener geworden ist. Also ich weiß, mein Fachleiter in Deutsch, der hatte damals gesagt, das Wort heterogen kann man nicht steigern. Das ist schon heterogen, heterogen. Und das würde ich heute wieder rufen. Ich glaube, heute muss man das Wort heterogen steigern dürfen, denn es gibt wirklich eine Heterogenität, die ihresgleichen sucht in manchen Klassen. Da geht es Kinder, die kaum Deutsch sprechen, bis ganz schlaue Kinder, die viel Futter brauchen. Und die Lehrkräfte, die jetzt sagen wir mal, noch nach der alten Ordnung ausgebildet wurden, die sind aber mit so einer argen Heterogenität nicht ausgebildet worden und kommen an ihre Grenzen. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Mhm. Ich glaube, in dem Bereich müssen viel mehr Fortbildungen kommen. Ich sehe in Schulen teilweise noch, ich sag mal, eine Sitzordnung, die eher an Busreihen erinnert. Das ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen wirklich weg von diesem ausschließlichen Frontalunterricht hin zu individualisiertem Unterricht, der fließt, so nenne ich das immer. Mhm. Wenn ich als Fachleiterin hinten im Unterricht sitze, sehe ich oft, dass im Unterricht bei uns so eine Handbremse gezogen wird für gute Schüler. Ich sag mal, dieser ganze Bereich, bis Aufgaben erklärt werden. Dann hat die Lehrkraft Aufgaben gemacht und plötzlich werden die Aufgaben mit eigenen Worten erklärt zweimal. Am Ende erklärt es der Dritte nochmal und gerne die Lehrkraft, mhm, weil manche Kinder das nicht verstehen. Und dadurch entsteht im Unterricht eine Unruhe. Die guten Kinder, die das beim ersten Mal verstehen, die haben nichts zu tun. Die sitzen da und das geht so nicht weiter, weil das sorgt für Disziplinprobleme. Und da müssen wir uns Strategien überlegen, wie wir einen fließenden Unterricht schaffen, wo alle am Ball sind und alle arbeiten auf ihrem Niveau. Jetzt. Das wird unsere Aufgabe sein. Und ich glaube, dieser Praxisschock von Leuten, die ins Lehramt kommen, die sich Schule vielleicht vorstellen, wie sie früher unterrichtet wurden, das ist erstmal ein Schock, dass es so heute nicht mehr läuft. Und dann brechen wirklich Leute ab. Also die Heterogenität ist meines Erachtens ein Punkt, der sehr, sehr schwierig ist. Wir haben ja Inklusion früher zum Beispiel noch überhaupt nicht gehabt. Mhm. Das heißt, der ganze Bereich Inklusion, dann Deutsch als Zweitsprache, also es ist wirklich eine Herausforderung geworden.
Ja. Okay, also ich erkenne schon, dass du natürlich viel jetzt auch aus Erfahrung dann berichten kannst. Wahrscheinlich bei den Unterrichtsbesuchen, wenn man hinten drin sitzt und eigentlich immer so diese gleichen Probleme mitbekommt und auch sieht, dass da ein junger Lehramtsanwärter oder eine junge Lehramtsanwärterin dann hilflos da steht und weiß nicht vielleicht auch, wie sie auf solche Dinge reagieren soll oder auf diese Heterogenität reagieren soll. Ich befasse mich ja nebenher immer mal, ich lasse das auch, sag das ja im Podcast auch ab und zu mal, ich befasse mich sehr, sehr, sehr gerne mit den Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben. Und nicht nur mit dir oder mit ausgezeichneten Lehrkräften aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Und da gibt's ja auch immer mal wieder moderne Konzepte, die einfach mal aufzeigen, wie man diese Probleme umgehen kann. Und mir fiel da, als du deine Geschichte gerade erzählt hast auch, fiel mir zum Beispiel das Tischgruppenmodell ein. Sagt dir das was?
Ich kenne jetzt nur das Modell, wo man an Vierertischen zusammensitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dasselbe ist, was du meinst mit Tischgruppen, kooperatives Lernen.
Genau, also der Hintergrund, nur mal ganz kurz, ist, dass 2011 schon eine Gesamtschule in Göttingen mit Hilfe des Tischgruppenmodells vor allem, so sagt es die Schule selbst, den Deutschen Schulpreis gewonnen hat und die Anne-Frank-Schule Bargteheide war das, glaube ich, 2 Jahre danach auch angab, die Schulleiterin, dass sie das Tischgruppenmodell für sich entdeckt haben in der ganzen Schule. Und deswegen finde ich dieses Modell so stark, denn Tischgruppe an sich, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen, denn im Referendariat habe ich genau das gleiche Problem eigentlich gehabt. Ich habe im Referendariat von 2009, 2011, da habe ich dann immer so 4 Tischgruppen gemacht, ne? Und da waren dann 5, 6 an einem Tisch und die standen dann so, dass sie natürlich auch alle mich gut sehen konnten und die wurden frei zusammengewürfelt und das sah alles so schön aus. Ich konnte das dann im Unterrichtsentwurf immer so schildern, dass ich sagte, ja, da wird Sozialkompetenz gefördert. Und letzten Endes war dann mein Fachseminarleiter weg und die nächste Stunde fand statt, nochmal in der gleichen Gruppenarbeit. Und dann hieß es, ja, jetzt gibt's Bewertungen. Und dann kamen so 2, 3 aus der einen Gruppe und sagten dann, Herr Böhle, unter uns, ne, wir haben die ganze Arbeit gemacht und die anderen haben nichts gemacht. Und sie haben uns jetzt 1 gegeben, aber die haben das gar nicht verdient. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, das habe ich mehrfach erlebt, dass ich Gruppenarbeiten hatte, normale Gruppentische hatte, Dann haben wir aber, es gibt ja dieses, dieses Gruppen, dieses, na, wie heißt es? Das Teammodell nach Tuckman. Das ja besagt,
Brüning-Saum oder
ja. Genau, das ja besagt, wir brauchen eine lange Zeit, in der Gruppen erstmal zu Teams zusammenwachsen. Und er sagt, es gibt die Kennenlernphase, es gibt die in der zweiten Phase eine Konfliktphase. Das heißt, wenn wir uns kennengelernt haben, waren wir noch nicht authentisch. Dann haben wir häufiger mal Konflikte, wenn wir so ein bisschen zusammenfinden sollen. Und danach kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wir müssten eigentlich weiter als Team bestehen bleiben, um in eine Normierungsphase zu kommen, um Regeln abzuwandeln, zu entdecken und so weiter. Und in einer vierten Phase kommen wir in eine Performing-Phase. Das kann aber Monate dauern. So, und ich habe meine Gruppenphasen immer schön in der Konfliktphase abgebrochen. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab mir nur gedacht, oh, wenn die jetzt noch mal zusammenarbeiten, bloß nicht wieder. Ich war froh, dass die Gruppenarbeit rum war. Muss aber auch sagen, dadurch habe ich den Schülern überhaupt keine Sozialkompetenz beigebracht. Weil wir genau im entscheidenden Punkt, wo es drauf ankam, wir setzen uns zusammen, wir versuchen Regeln zu vereinbaren, wie wir die nächsten Wochen zusammenarbeiten und so weiter. Das hat nicht mehr stattgefunden. Und deswegen haben dann die Teams auch suggeriert, oder jeder Einzelne, der in der Klasse saß, Herr Böhle, wir haben keine Lust mehr auf Teamarbeit. Ne? Und das fand ich recht spannend, dann das Tischgruppenmodell zu sehen. Da gibt es auch einen schönen Flyer zu. Ich stelle das vielleicht auch gerne selber mal unten rein. Zukunftsschulen NRW, die haben haben so einen 13, 14 Seiten Flyer zu entwickelt, Broschüre, wo mal drin steht, wie das aufgebaut ist. Denn diese Gesamtschule in Göttingen und auch die Schule in Bargteheide, die haben Teams, die fächerübergreifend ein ganzes Schuljahr, ein halbes bis ein ganzes Schuljahr zusammenarbeiten. Und dann, Betty, du kommst von der Gesamtschule, haben wir zwei mit Gymnasialempfehlung, zwei mit Realschulempfehlung, zwei mit Hauptschulempfehlung. Und das Wichtigste ist, dass sie sich gegenseitig helfen, unterstützen, Arbeitsmaterialien füreinander mitnehmen. Und der Erfolg dieser Methode bestand darin, dass die Ängste und das Wohlfühlen an den Schulen signifikant, also das Wohlfühlgefühl, ja, so ausgedrückt, hat signifikant zugenommen.
Ja.
Ja, und da habe ich erst mal gemerkt, wie man das richtig durchdacht auch machen kann, dass man erst mal sagt, so, jetzt helft ihr euch in den Teams und es kommt mehr darauf an, Hilfsbereitschaft, Empathie zu zeigen oder mindestens genauso viel, wie Fachwissen zu entwickeln. Und deswegen wollte ich das nur kurz anbringen. Habe jetzt ein bisschen länger ausgeholt, aber deswegen.
Ja, aber es ist ja wichtig, was du sagst. Also ich sage immer, mit Gruppentischen ist es, oder mit kooperativem Lernen ist es wie mit der Homöopathie. Es kommt zu einer Erstverschlimmerung. Und wenn man das weiß, das ist in Lehrerkonferenzen auch nicht anders. Da wird getöttert, wenn man erstmal in Gruppen kommt. Aber man muss über diese Phase genau hinweg. Ja. Und ich finde es sehr entscheidend, dass man die Jungen und Mädchen mit ins Boot holt bei der Regelimplementierung. Was brauchen wir, damit Gruppenarbeit bei uns funktioniert? Und ich sage den LehramtsanwärterInnen immer, letztendlich haben die genau die Regeln, die sie auf ihrem Zettel stehen haben. Aber es ist viel wichtiger, dass die Kids merken, von den Regeln, die wir hinterher haben, haben sieben wir erarbeitet. Und die achte hat die Lehrkraft dazugefügt, weil die genau die gleichen Dinge nämlich auf ihrem Zettel hatte. Ja. Und ab da muss man wirklich diese Regeln auch einfordern, immer wieder in die Metaebene gehen. Also ich glaube, ich bin eine Lehrerin, die sehr viel in der Metaebene kommuniziert hat. Stopp, hier läuft gerade was schief. Und immer wieder versprachlichen, was läuft gerade schief? Wer macht was? Oder auch nach einer Gruppenarbeit, immer, wie hat es geklappt? Eben mit der Fünf-Finger-Methode. Und dann an so einen Tisch zu gehen und zu sagen, was hat bei euch nicht geklappt? Was hat bei euch super geklappt? Dafür habe ich mir Zeit genommen. Und von selbst geht das nicht. Kinder scheitern in Gruppenarbeit, wenn sie keine Regeln bekommen. Wenn man einfach nur sagt, wir machen heute Gruppenarbeit, das ist ein Konzept, was scheitert. Mhm. Das muss vorbereitet werden. Das ist meine Meinung.
Das ist ja wissenschaftlich, das, was du sagst, total gut begründet, weil genau das ist ja der Punkt, ne? Wenn man sagt, dieser Wissenschaftler Tuckman hat sich, das war in den 60er Jahren, damit auseinandergesetzt und hat ja eben gesagt, wir können Konflikte und Meinungsverschiedenheiten und diese unterschiedlichen Charaktere, die es ja in Gruppen gibt, das können wir nicht ohne Regeln laufen lassen. Deswegen gibt es ja diese dritte Phase, Normierung. Also wir überlegen uns, ob das jetzt Regeln sind, die wir vereinbaren. Ich habe auch mal kennengelernt, dass jemand keine Regeln gemacht hat, sondern ein Leitbild. Nach welchen Werten wollen wir uns miteinander verhalten? Und das als Maßstab, wie du schon sagtest, ne, auf so einer Metaebene immer reflektiert hat, ob das eingehalten wird. Und dann den Schülern auch zu zeigen, auch wenn Konflikte da sind, nein, wir lösen nicht die Gruppe auf, sondern ihr habt vielleicht noch 4 Monate zusammen und deswegen ist es jetzt wichtig, dass ihr euch zusammensetzt und über Regeln sprecht, über Einhaltung von Regeln sprecht und über Weiterentwicklung des Reglements sprecht, ne? Weil dann können wir uns wirklich entwickeln, weil das ist das, ich kann ja auch nicht vor Konflikten später im Beruf davonrennen.
Nee, genau. Ja, das stimmt. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich habe allerdings, das muss ich dazu sagen, gerade bei meinen eigenen Klassen, da habe ich alle 4 Wochen die Sitzordnung ändern lassen und zwar nach dem Zufallsprinzip. Ich habe immer gesagt, hier muss jeder mit jedem können. Wir sind hier eine Familie in der Schule und das fand ich auch ein tolles Konzept. Das habe ich auch durchgezogen mit meinen Klassen. Und so oft kam die Rückmeldung, ah, Frau Schmidt, ich hatte den und den ganz anders eingeschätzt. Das ist echt, der ist eigentlich nett. Aber ich habe immer gedacht, der wäre so und so. Also die hatten auch dadurch Chancen, sich kennenzulernen. Und aber beide Konzepte gibt es. Und ich sehe es auch so, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern es muss auch zur Lehrkraft passen. Das finde ich sowieso immer wichtig. Man selber muss es ja auch verkaufen, was man mit den Kids da macht. Und ja, und ich wollte eben gerade bei Klassen, wo es Außenseiter gibt, war mir immer wichtig, die müssen involviert sein. Und das war bei dem Zufallsprinzip, so bin ich damals drauf gekommen und habe das mit meinem Co. besprochen. Da ist es einfach so ein Gefühl, ach, ich muss ja nur 4 Wochen neben der Person sitzen. Und dadurch kriegt diese Person aber vielleicht auch wirklich Möglichkeiten, sich, ja, sich anders darzustellen. Aber wie gesagt, das Konzept, was Sie gesagt haben, Herr Böhle, finde ich genauso gut. Das hat es bei uns an der Schule auch gegeben, wo wirklich letztlich über 6 Jahre sogar manche Gruppen zusammengeblieben sind.
Ach, sogar 6 Jahre.
Ja, okay. Das weiß ich.
Ja. Und man stelle sich ja dann mal vor, ne? Wir haben ja bei 25...
Ach, ja, Alex, Entschuldigung.
Ja, muss man sich erst dran gewöhnen. Ne? Wir kennen es jetzt noch keine Ewigkeit. Aber genau. Aber man muss sich ja nur mal vor Augen halten, dass wir... Gruppendynamische Prozesse sind ja immer gleich. Wir haben Mobbing, Ausgrenzung. Übrigens, ne, ich sag ja auch, wenn wir circa... Oder wissen, dass 30-35% mit Angst zur Schule gehen, unter anderem aus dem Grund, weil sie Angst haben vor Mobbing und Ausgrenzung, mal neben Leistungsdruck und Prüfungsängsten und so weiter, dann könnten wir mit einer solchen Methode, mit einer guten, strukturierten Umsetzung von Teams, die ja, wir wissen, dass sobald ein Team aus mehr als 8 bis 10 Leuten besteht, bilden sich Unterteams und Klicken und Außenseiter, man läuft Gefahr, dass sich Außenseiter daraus entwickeln. Ne? Und dann zu wissen, okay, wir machen 4er bis 6er, 7er Teams. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir Lehrer klagen so häufig darüber, dass wir überall individuell fördern müssen, überall da sein müssen, alle 25 und so weiter. Und bei dem Modell habe ich die Erfahrung gemacht, ganz am Rande, ich habe keine Gruppentische manchmal. Ich sage selber, stellt euch die Tische so, dass ihr gut arbeiten könnt, weil wir sind immer in anderen Räumen. Aber hier habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann sagen, okay, ich habe einen Arbeitsauftrag und dadurch, dass sie ja so heterogen sind und auch 2 Gute drin sind, neben 2 vielleicht, die nicht so gut sind, kann ich immer erstmal sagen, so, wenn ihr jetzt Probleme habt, versucht erstmal das in eurer Gruppe zu klären. Diskutiert drüber, helft euch, beobachtet euch auch so ein bisschen, wer versteht's, wer noch nicht, seid füreinander da. So, und erst wenn ihr als Gruppe sagt, ich check jetzt gar nichts, ich verstehe überhaupt nichts, dann ruft mich dazu und das ist unfassbar entlastend für mich als Lehrkraft.
Genau, also du sprichst mir aus der Seele. Mein Spruch ist immer, der beste Unterricht ist für mich der, wo die Lehrkraft möglichst oft am Fenster steht und rausguckt. Ja. Und hinter ihr der Laden läuft. Das ist für mich guter Unterricht. Natürlich muss es entsprechend vorbereitet sein, aber genau das, was du gerade gesagt hast, ich arbeite immer mit grünen und roten Karten. Die haben die Schülerinnen und Schüler bei mir vorliegen. Und ich fange nochmal mit der Aufgabenstellung an. In dem Moment, wo die zum Beispiel zu 4 oder bei dir zu 6 am Gruppentisch sitzen Und die haben die Aufgabe gelesen und verstanden, zeigen die ihre grüne Karte. Und der, der sie nicht verstanden hat, legt die rote Karte hin. So, und jetzt kann der Unterricht fließen und ich kann jetzt sehen, zum Beispiel als Lehrkraft, oh, von 30 Kindern zeigen 28 die rote Karte, dann habe definitiv ich es verbockt, dann war die Arbeitsanweisung Mist. Und dann gehe ich auch sofort ins Plenum und sage, stopp, da habe ich irgendwie Mist gebaut. Ach, aber in dem Moment, wo ich sehe, da sind 6 Kinder, die rote Karte legen, 24 starten schon, die haben es super verstanden, dann kann ich wirklich sagen, entweder pro Gruppentisch von den grünen Karten helfen, welche den roten, dann habe ich auch nichts damit zu tun. Oder aber ich könnte auch sagen, die 6 gehen mal eben mit mir vor die Tür. Also ich kann es da erklären, ich kann... ja, kann damit machen, kann damit ein bisschen spielen. Und ich liebe es immer, wenn LehramtsanwärterInnen meine Ideen weiterspinnen. Und das mit den roten und grünen Karten erinnere ich mich gerade dran. Da hatte eine Lehramtsanwärterin also wie man so Postkarten in so einen kleinen Ständer klicken kann, hatten die noch eine große grüne oder rote Karte. Und in dem Moment, wo alle es verstanden hatten, kam die gruppengrüne Karte. Und also ich fand das so toll weiterentwickelt, dass ich gedacht habe, genau das ist es. Wir als Lehrkraft müssen erstmal auch Vertrauen haben. Die Kids werden das schon machen.
Ganz genau. Und dieser Stolz auch als Team. Wir haben es jetzt jedem beigebracht, aber wir haben es uns beigebracht, nicht die Lehrkraft. Das ist ja auch nicht, also das muss man ja auch alles mal sehen. Ne? Und was da, also durch Stolzgefühl wächst man so richtig. Absolut. Und dann fühlt man sich wohl und das hat so viel, also das Gefühl von Stolz, finde ich, das sollte auch einer der Punkte sein, die man wirklich täglich beherzigt bei seiner Arbeit. Und was gibt's Schöneres? Du sagtest, ne, wenn die Lehrkraft rausgucken kann, was gibt's da Schöneres, wenn man tatsächlich in den Gruppen hört, die sind beim Thema, die erklären sich das, da kommt ein Aha-Effekt bei dem einen oder anderen. Ich habe jetzt schon wieder aus dem Gespräch mit dir mitgenommen, das mit den grünen und roten Karten, das werde ich auch versuchen.
Das würde mich total freuen, weil das predige ich fast, weil es so gut läuft.
Das ist klasse. Ja, mit meinem Fach Rechnungswesen, ne? So Buchungssätze und sowas. Ich mache ja Finanzbuchhaltung und da habe ich das gleiche Problem. Das ist ja wie Mathe. Und da habe ich, also welche, die haben schon längst aufgegeben und welche, die es wirklich gut verstehen. Und da, also eigentlich würde ich fast sagen, du verlierst keinen einzigen in der Klasse. Wenn du hast ja viel mehr Zeit zu beobachten, wenn eine Gruppe überhaupt nicht miteinander kommuniziert, gehe ich mal in die eine Gruppe rein, frage, ist irgendwas, ne, müssen wir vermitteln. Aber die anderen 3 Teams können weiterarbeiten.
Genau.
Ne? Genau. Ganz normal. Und das ist auch das Schöne. In Corona-Zeiten, da konnte ich immer erstmal fragen, wenn ein Schüler nichts hat von sich hören lassen, konnte ich das Team erstmal in die Pflicht nehmen und auch sagen, habt ihr denn was gehört von XY? Könnt ihr erstmal nachhaken, bevor ich allen hinterher telefoniere? Also dieses Füreinander-Dasein in den Gruppen, das ist total entlastend. Das ist schön für die Schülerinnen und Schüler und für mich Lehrkraft als Lehrkraft auch.
Und so total. Starte ich übrigens auch, das fällt mir gerade ein, jetzt gerade als Klassenlehrerin. Ich fange immer mit so einem riesen Yin-Yang-Zeichen an der Tafel an und erzähle immer, weil mein Mann hat tatsächlich so einen Ehering für uns konzipiert, den wir dann auch in Auftrag gegeben haben, weil wir gemeinsam ein unschlagbares Team sind. Und das erzähle ich Ihnen dann auch immer und erzähle immer ein paar Stärken von mir und Schwächen von mir und von meinem Mann und wo wir uns ausgleichen. Und dann sage ich immer so, und da müssen wir hinkommen. Wir haben hier so viel Potenzial. Erzählt, welche Stärken haben wir hier sitzen? Dann können die sich Stichworte machen, was sie für Stärken haben, können sich austauschen, welche Stärke sie jetzt quasi in das Yin-Yang geben, aber auch welche Schwächen. Und das finde ich immer so einen schönen Anfang, weil da ist dann klar, die 5E hat alles. Da haben wir bei 30 Kids 30 Stärken und 30 Schwächen und sehen immer sofort, ach, der eine kann toll Fußball spielen, der nächste Pokal ist gesichert bei unserem Jahrgangstreffen. Mhm. Du musst üben mit den Kindern in der Pause und so weiter. Und ich finde die Haltung, die dahinter steckt, jeder von euch kann was toll und jeder von euch braucht aber auch Unterstützung von dem anderen. Das war mir immer ein ganz wichtiges Anliegen. Man startet dann anders in eine Klasse.
Ja, und was ist das auch für ein Zeichen, wenn die Lehrkraft darauf achtet, und sich dafür interessiert, wo die Stärken in der Klasse liegen.
Ja.
Ne? Also ich sag ja, also die Schüler, die ahmen uns ja bewusst oder unbewusst nach.
Ja.
Ne? Je nachdem, wie wir zu ihnen oder mit ihnen umgehen, machen sie das auch. Und es ist ja schön, wenn einfach junge Menschen aus der Schule kommen, die gegenseitig bei Menschen darauf achten, was kannst du gut?
Ja.
Oder ihnen das auch mal mitteilen, das und das ist deine Stärke. Ne? Das machen wir ja viel zu selten. Das ist ja immer so ein bisschen negativ, wir kritisieren, aber zu sagen, pass mal auf, das und das kannst du super. Und von daher schätze ich dich dafür, für diese positiven Eigenschaften, die du hast. Das ist ja etwas, was fast, wenn man es manchmal anbringt, noch komisch rüberkommt, weil so wenige das machen. Ne? Loben, anerkennen und so weiter. Aber wenn ich das in der Schule mache, ich hatte mal eine Schülerin, die habe ich einfach nur gefragt, ob wir mal rausgehen können und da vier Augen sprechen können. Und die ganze Klasse war still und hat gedacht, okay, was passiert jetzt? Und ich bin mit ihr rausgegangen und habe ihr einfach nur gesagt, dass sie sich wunderbar entwickelt hat und ich das ihr einfach mal sagen wollte. Ich hatte Zeit, ich konnte gerade zum Fenster rausgucken, mal ausnahmsweise, und habe mir die Zeit genommen und dann sagte sie zu mir, Herr Böhle, war es das jetzt schon? Und ich sagte, ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und sie kam wieder rein und sagte dann, als sie fragte, und was ist? Ja, Herr Böhle hat gesagt, ich habe mich ganz toll entwickelt. Und das war's? Ja. Und sie war selber, hatte einen ganz roten Kopf und hat nur gesagt, das hat noch nie ein Lehrer gemacht.
Ja.
Und ich denke, also ich musste mir sowas auch erstmal angewöhnen, aber was für Energie das freisetzt. Ne? Die Schülerin war danach ein halbes Jahr lang die Überfliegerin, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also ja, was man alles machen kann, wenn man selbst als Lehrkraft auch viel, viel positiv oder versucht, das Positivere wahrzunehmen. Ich erkenne ja manchmal, dass man Leute hat, die schreibt man an die Tafel, wenn sie die gelbe Karte kriegen
und
wenn sie die rote Karte kriegen, dann sind sie raus oder fliegen raus. Aber das suggeriert auch, dass die Lehrkraft ständig wahrnimmt, wer baut Mist, wer beleidigt, wer hat seine Sachen nicht. Und das zehrt an meiner Kraft. Und es zeigt auch den Schülern die ganze Zeit nur, ach, wenn die Lehrkraft die ganze Zeit auf die Fehler achtet hier, dann mache ich das jetzt auch oder hau den anderen in die Pfanne oder. Also ich habe ein ganz schlechtes Klassenklima,
absolut,
wenn ich die Wahrnehmung komplett immer nur an dem festmache, was schlecht läuft. Ne?
Absolut. Also ich glaube, das war ein Erfolgselement bei mir, ist wirklich, dass ich stärkenorientiert hingucke. Und das gebe ich auch in der Lehrerausbildung immer wieder von mir, dass ich sage, ertappen Sie die Kinder bei einer guten Tat und rufen dann zu Hause an. Und ich sage, der Schlimmste, über den Sie sich nur aufregen, oder die Frechste, über die Sie sich nur aufregen, ertappen Sie so jemanden bei einer guten Tat und Sie werden merken, die Eltern sind völlig durcheinander, dass sie anrufen. Ich habe das erzählt dann auch immer von dem Beispiel, dass ich eine andere Klasse in Deutsch hatte damals. Und da habe ich das genauso gemacht. Und da ist die Mutter extra zum Elternsprechtag genommen und sie hat gesagt, Frau Schmidt, ich will die Lehrerin kennenlernen, die mich anruft. Ich kenne das nicht. Die ganze Grundschulzeit, wir haben zig Anrufe gekriegt, aber immer nur, wenn es nicht lief. Und das hat meinen Sohn so beeindruckt, aber auch uns als Eltern. Und wie sie gerade, oder wie du das gerade auch sagtest, in dem Moment, der Schüler, in dem Moment hatte der so Lust mitzumachen.
Mhm.
Und mein Spruch ist immer, Erfolg macht Erfolg. Also in dem Moment, wo man so ein Kind vielleicht motiviert und bestenfalls in so eine Erfolgsspirale setzt, da werden Stärken einfach freigesetzt. Und das andere ist ja genau das, was sie kennen. Immer wieder drauf, das kennen die. Das, da passiert dann auch nichts mehr. Es wird eher schlimmer.
Also Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht einfach mal bei Eltern anrufen, wenn ein Kind was Gutes gemacht hat.
Ja.
Ne? Also wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Gut, ich habe die Älteren, ich könnte in meinen Ausbildungsbetrieben anrufen.
Genau.
Aber ich glaube, die Ausbilder wären genauso verdutzt,
wenn
ich anrufe und einfach sage, ich wollte Ihnen einfach mal mitteilen, Ihre Auszubildende war klasse.
Ja? Absolut.
Und das in dem und dem Bereich. Also das ist ja, vorbildlich. Und dann legst du selber als Lehrkraft auf, der andere freut sich, ich freue mich, ich komme gestärkt durch den Tag. Also es ist ja so eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Ja. Also ich bin auch immer eine Lehrkraft. Ich habe auch immer zu den Kindern gesagt, also ich meine, ich gehörte hier mal gelobt für das Tafelbild, oder? Dann haben die sich schon mal kaputt gelacht und haben gesagt, ja, Frau Schmidt muss wieder gelobt werden. Aber ich glaube, das ist auch so eine gute Kultur auf der Beziehungsebene, dass man auch sagt, jeder braucht Lob und Wertschätzung, auch ich als Lehrkraft. Mhm. Und das ist ja sicherlich etwas, was heutzutage auch manche Lehrkraft krank macht, weil das zu wenig kommt, zu wenig Wertschätzung für das, was getan wird. Und das ist eben auf beiden Seiten. Wir bei den Kindern, auch bei den Eltern, aber auch umgekehrt bei der Lehrkraft. Also jeder braucht Anerkennung und Wertschätzung. Das beflügelt.
Ja. Das ist eben ein menschliches Bedürfnis. Ja. Das muss man ja immer wieder sehen. Ne? Und also für mich ist es, ich habe mich zum Beispiel persönlich so ein bisschen dafür entschieden zu sagen, ich möchte nicht so in diese Richtung gehen, wie das halt bei vielen so ist. Ja, ich bekomme keine Wertschätzung von der Gesellschaft nicht, von der Schulleitung nicht oder von Vorgesetzten nicht. Die sehen ja auch meinen Unterricht nicht. Also ich bin viel mehr mittlerweile so weit, dass ich sage, von wem brauche ich denn wirklich die Wertschätzung? Und das sind doch meine Schülerinnen und Schüler. So, und Wertschätzung von ihnen bekomme ich, wenn ich mit ihnen auch gut umgehe. Und genau das mache, ne? Was du sagst, Respekt vorlebe, selber Wertschätzung betreibe, positiv wahrnehme, zumindest meistens. Das klappt jetzt auch nicht immer, ne? Das ist klar. Ja. Und ist auch ein bisschen manchmal tagesformabhängig von mir selbst. Aber dann kriege ich Wertschätzung von denen, für die ich doch täglich überhaupt erst dahin gehe.
Ja, so sehe ich das auch.
Und das ist so ein entscheidender Punkt. Betty, wir sind gerade in eine Richtung gegangen, eine ganze Weile, von der ich vor dem Gespräch gar nicht dachte, dass wir in die Richtung gehen. Aber ich fand es total, total spannend und wollte das deswegen auf gar keinen Fall jetzt da irgendwie abwürgen. Ganz im Gegenteil. Das war, glaube ich, ein Bereich, der uns beiden sehr am Herzen liegt.
Ja.
Ich möchte aber ganz kurz, ich habe ja immer so ein paar Fragen auch, du hast sie ja bekommen von mir und da geht es vor allen Dingen auch um Potenzialentfaltung, Angst und so weiter in der Schule. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich deine Expertise nochmal ganz gern nutzen. Was denkst du nochmal so insgesamt, warum brechen so viele das Lehramtsstudium ab? Warum ist der Beruf so in Verruf? Also du sagtest schon die Heterogenität vor allen Dingen. Gibt es noch was, wenn du dich mit den Referendarinnen und Referendaren unterhältst?
Ich glaube, was auch ein Problem ist, ist dieser Bereich der Unterrichtsstörung, Erziehung, Unterrichtsstörung, wo viele so verzweifeln, das höre ich immer wieder, auch gerade, wir haben ja ganz unterschiedliche Schulen, an Brennpunktschulen zum Beispiel, das ist ein Thema, wo Lehrerinnen und Lehrer sich nicht unterstützt fühlen, wo sie nicht wissen, wie agiere ich. Und andererseits denke ich immer, auch das ist ja ganz viel Technik. Das ist ja etwas, was man lernen kann. Und ich vermute, dass man in dem Bereich wirklich Fortbildungen anbieten muss, nicht so theoretische, sondern ganz praktische. Also ich selber fand dieses, darf ich hier auch ein Buch nennen, von Rudi Rohde?
Ja, klar, wir verlinken das.
Ja, okay.
Sehr gern, ja.
Ich habe jetzt ein Modul daraus nochmal gemacht von Rudi Rohde, wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen. Und ich merke, dass da gibt es auch ein kleines Filmchen auf YouTube von, wo so viel deutlich wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hilfreich wäre, wenn man da Techniken gewinnt und wenn die Lehrkräfte nicht sich allein im Klassenraum fühlen, sondern das Gefühl haben, sie können in die Kooperation gehen mit anderen Kollegen und im Lehrerzimmer sich austauschen, Konzepte entwickeln. Ich glaube, das würde sehr, sehr helfen. Und ich sage immer, dass sind Dinge, die man lernen kann. Und da achte ich auch bei LehramtsanwärterInnen immer sehr drauf. Das fängt ja mit der Körpersprache schon an. Das muss einem auch bewusst sein. Und so etwas kann man wirklich üben. Und eine Lehrkraft in Ausbildung, die sagte zu mir noch, Frau Schmidt, was Ihr Tipp mit dem Punkt dahinter mir gegeben hat, dass Sie sagen, das wird nicht diskutiert, Punkt. Und da sagt sie, in dem Moment, wo ich das Wort Punkt sage, kommt von denen nichts mehr. Ich bin so dankbar für den Tipp. Und da dachte ich, das sind teilweise solche
so pragmatisch.
Kleinigkeiten, ne, die für uns so Kleinigkeiten sind, aber wo LehramtsanwärterInnen plötzlich einen kleinen Stein der Weisen finden in dem Wort Punkt. Es wird nicht mehr diskutiert. Mhm. Punkt. Und das zum Beispiel ist auch in diesem Buch, wird das sehr gut dargestellt und auch in diesem kleinen YouTube-Filmchen. Wir diskutieren zu viel mit den Kindern. Regeln müssen implementiert werden und zwar mit einer Sinnhaftigkeit. Und danach wird da aber gar nicht mehr drüber diskutiert. Dann ist das so, Punkt. Dann hat man sich an die Regeln zu halten. Und wenn man sich nicht dran hält, gibt es auch da weitere Techniken, die man durchführen kann. Und ich würde mir wünschen, dass Schulen da als Schule dran arbeiten, an solchen Konzepten. Und das würde sehr stärken. Also ich sehe das als einen großen Bereich, der Lehrkräfte im Moment krank macht, dass sie da nicht richtig ein Bein auf die Erde bekommen. Das ist, glaube ich, schwierig mit der Heterogenität zusammen.
Ja, diese Äußerung, Punkt, die ist mir hier im Ruhrgebiet zum ersten Mal, ich komme ja aus Dortmund, zum ersten Mal so richtig über den Weg gelaufen. Das war, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendwie an der Uni hier in Dortmund oder so, der auch sagte, das machen wir jetzt so, Punkt. Und alle waren so erstarrt, so okay, gut. Und seitdem nutze ich das aber, also jetzt wo du es sagst, ne, so unterbewusst auch in meinem Unterricht, dass ich sowas mal sage. Ganz einfach, weil ich dann keine Lust mehr drauf habe und weil dann auch einfach mal der Lehrer vielleicht auch mal dieses typische Machtwort spricht und dann ist das so, ne? Also es bedeutet ja nicht, eine in Anführungsstrichen gute Lehrkraft zu sein aus Sicht unserer Schülerinnen und Schüler, dass wir die ganze Zeit weich sind und verhandeln und so weiter. Manchmal denke ich so, es gab ja früher mal die Serie Hart, aber herzlich.
Ja.
Also dieser Ausdruck, hart, aber herzlich, also in der Sache auch mal hart zu sein, wenn es drauf ankommt, Disziplin einzufordern, wenn es drauf ankommt, aber das Menschliche nie zu vergessen.
Ja, also so genau benenne ich mich immer. Ich sage immer, ich bin hart, aber herzlich. Ich kann den Arm nehmen, aber ich kann auch auf Deutsch gesagt in Hintern treten. Und das Gute ist, glaube ich, wenn man als Lehrkraft spürt, der benötigt das eine und der das andere oder die das andere. Dass man da wirklich beides kann. Also dieser persönliche Faktor, die Beziehungsebene ist ja sowieso eine ganz entscheidende. Und in dem Moment, wo die Beziehungsebene stimmt, kann ich einem Schüler oder einer Schülerin auch sagen, dass das, was gerade gemacht wurde, Mist ist. Dass in dem Moment, wo ich fair bin und für alle die gleichen Regeln gilt, habe ich es auch bisher noch nicht erlebt, dass da, dass man sich da großartig weigert, wenn die Regeln vorher in der Gruppe implementiert wurden.
Ja. Und das ist ja noch so eine Sache, ne? Wenn Schülerinnen und Schüler mich respektieren als Lehrkraft und wirklich, wie du sagtest, ne, eine Beziehung existiert zwischen uns und jetzt sagt die Lehrkraft, so, jetzt ist mal Stillarbeit angesagt.
Ja.
Und sie mögen dich vielleicht auch ein Stück weit, ja, mögen gehört meiner Meinung nach auch ein bisschen dazu. Ich mag meine Schüler. Wenn ich meine Schüler mag, dann mögen die mich vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit hoffentlich auch. Ne? Und dann folgen sie mir auch eher. Das ist immer etwas, was ich mitkriege, wo ich auch selbst erstmal reinwachsen musste, dass ich dann sehe, wenn ich keine Beziehung habe, weil ich selbst irgendwie mich nicht wohlfühle oder die Schüler als, ja immer so manchmal den Ausspruch, den ich manchmal höre, Schule wäre so schön, wenn es keine Schüler gäbe, wenn das mal im Lehrerzimmer fällt oder so, wo ich dann immer denke, ey, also wenn du so einen Satz sagst, ja, muss ich doch gleichzeitig sagen, tu dir das doch selbst nicht noch an, dann hier in die Schule zu gehen und Lehrer zu sein. Also dann lass es doch bitte und lass denen den Vorrang, ob das jetzt Quereinsteiger, Seiteneinsteiger sind oder so. Wenn du ein Herz für Kinder und Jugendliche hast und dazu noch dein Fach mit Begeisterung gerne machst, dann bist du hier richtig. Da musst du aber auch in der Regel zumindest Lust haben, in den Klassenraum zu gehen. Ja. Ausnahmen gibt es immer, ne?
Ja. Ich weiß noch, ich habe in meinem Unterricht, durften die Kids auch viel außerhalb des Klassenraums arbeiten. Die haben dann Zeiten bekommen, ihr seid in 25 Minuten hier und dann möchte ich die und die Ergebnisse gehen und dann konnten die ausschwärmen. Die hatten auch damals, jetzt bei meiner eigenen Klasse, hatten wir damals auch in Klasse 5 Sitzkissen gekauft und dann konnten die einfach raus. Die mit der Schulleitung war das auch besprochen, weil die sich ja nur beobachtet fühlen müssen und mit Aufgabe ist das auch gewährleistet. So, und dann kam einmal auch ein Kollege zu mir, das werde ich nie vergessen, der sagte, Betty, deine Lachen da draußen. Und da habe ich gesagt, wie furchtbar ist das denn, die Lachen? Mhm. Und da habe ich noch so gedacht, wie schade so eine Einstellung. Ist doch toll, wenn die lachen. Wenn dann zusätzlich das Ergebnis stimmt, ist es doch wunderbar, dass sie bei der Erarbeitung lachen. Wenn sie allerdings wieder reinkommen und haben gar nichts gemacht, dann werde ich auch sauer. Ne? Ja. Aber Lachen ist doch schön.
Und was für ein Vertrauen man denen schenkt, ne? Wenn man sagt, ich vertraue euch einfach, ne? Wenn ihr das Ziel erreicht und es ist jetzt, ne, hier kommt auch gerade die Sonne raus, und ihr geht jetzt mal raus auf den Hof, da gibt es Sitzbänke, da könnt ihr euch zusammensetzen, kommt in einer halben Stunde wieder rein, ich vertraue euch da, dass das was wird.
Ja.
Und ne, also dieses Öffnen für solche Dinge, ich denke da sofort an die Alemannenschule Wut Oesching, sagt ihr die was?
Nee. Leider nicht.
Hat den deutschen Schulpreis auch gewonnen und ist derzeit häufig in den Medien. Kannst du dir sehr gerne mal anschauen. Eine unfassbare Schule, die haben keine Klassenräume mehr.
Ja.
Also das ist, die sind komplett offen und haben nur noch Logbücher, wo die Schüler selber sagen, ich mache heute Deutsch, ich mache heute, nächsten Tag mache ich komplett Englisch. Die haben ihre Logbücher, setzen sich Ziele, reden einmal in der Woche dann mit einer Lehrkraft über Zielerreichungen und so weiter. Und wenn ich mich recht entsinne, und das schießt den Vogel ab, finde ich, die kriegen sogar an den Wochen, für die Wochenenden, können die sich einen Schlüssel für die Schule ausleihen, obwohl keiner da drin ist. Wenn die sich einen bestimmten Vertrauens Vorschuss erarbeitet. Ich glaube, die haben 3 Stufen und wer Stufe 3 erreicht, hat Zugriff auf die Schule, kann in die Schule gehen. Ja? Und die Äußerung des Schulleiters Stefan Rupaner, wer gerne zur Schule geht, da kann man gar nicht verhindern, dass derjenige dabei auch eine Menge lernt.
Ja. Ja? Schöner
also,
Satz.
Ich finde den Satz, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal im Podcast vorher angebracht habe, aber den finde ich so sensationell. Also Wohlfühlen an oberste Stelle zu stellen und dann zu sagen, wer sich wohlfühlt, der ist angstfrei unterwegs, ohne Angst lerne ich lieber und dann nehme ich auf ihn mit. Ne? Also, ja. Ach, Betty, ich merke schon, wir könnten, glaube ich, noch viel, viel länger auch über diese Themen sprechen. Aber ich muss auch so ein bisschen oder wollte so ein bisschen auf die Zeit achten.
Ja.
48 Minuten zeigt hier meine Aufnahme schon. Und ich habe ja noch so ein paar Fragen, die ich eigentlich allen Lehrkräften stelle, die hier im Podcast sind und die von ihren Schülern ausgezeichnet wurden. Und da würde ich dich ganz gerne bitten, du darfst dich auch gerne kürzer fassen, wenn du das möchtest. Aber wenn dir die Frage sehr am Herzen liegt, kannst du auch ausgiebiger antworten. Ja? Und zwar, ich würde von dir ganz gern mal wissen, aus welchem Grund bist du denn damals Lehrerin geworden? Oder allgemein gesagt, aus welchen Gründen sollte ein Mensch Lehrer werden, Lehrkraft werden?
Also tatsächlich ist es so, dass meine Mutter gesagt hat, dass ich in der Grundschule das schon gesagt habe. Ich als Grundschülerin habe schon gesagt, ich werde Lehrerin. Das finde ich ganz interessant, das weiß ich selber gar nicht mehr so richtig. Der Mensch ist ja bildsam und auf der anderen Seite sehr lernfähig. Und wie wunderbar ist das, dass man als Lehrkraft Spuren in einem Kind hinterlassen kann. Also das ist doch toll, finde ich. Mhm. Und wenn ich mich jetzt kurz fassen müsste, würde ich sagen, für mich ist es der schönste Beruf, den es gibt.
Mhm. Nur und einer der wertvollsten.
Ja. Der wertvollsten, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ich lasse das mal so stehen. Welchen Stellenwert sollte denn der Beruf der Lehrkraft in der Gesellschaft heute haben? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es ein angesehener Beruf ist im Sinne von, dass wir was ganz Wichtiges machen. Mit den Eltern gemeinsam erziehen wir die Kinder und unterrichten sie. Und das ist auf die Zukunft bezogen ja etwas ganz Entscheidendes. Letztendlich ist unser Ziel in Schule, mündige Bürger zu entlassen, die der Gesellschaft zugutekommen. Und das ist eine ganz hohe Relevanz. Und ich habe mich immer mit Eltern im Boot gefühlt, dass wir zusammen das Beste aus dem Kind rausholen.
Also auch mal ein bisschen mehr mit den Eltern kommunizieren, als vielleicht manchmal notwendig.
Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, war ich auch auf einer Schule, wo Eltern viel auch sich eingebracht haben. Es gibt natürlich andere Schulen, wo man schlecht an die Eltern drankommt. Das ist natürlich dann schwieriger, sie ins Boot zu holen. Ne?
Was ich auch ab und zu erlebe, ist mittlerweile, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, Früher hatte ich die Eltern auf meiner Seite, ja. Heute haben die Kinder ihre Eltern auf ihrer Seite. Und wenn ich dann mal kritisiere, dann kommt es eher vor, dass die Eltern sagen, wie konnten sie das nur machen? Ja, und früher, weiß ich nicht, ob das nur so eine subjektive Wahrnehmung von mir ist. Und früher war es dann häufig so, dass man hinter der Lehrkraft stand als Elternteil. Und heute steht man häufiger hinter seinem Kind. Und das macht es einer Lehrkraft in der Gesellschaft, auf diese Frage bezogen, ja auch nicht gerade leichter.
Ne? Das stimmt. Aber ich selber kann da jetzt nicht so mitreden, weil ich die Erfahrung gar nicht so gemacht habe. Also ich glaube, ich habe sehr viel in Elternarbeit investiert und habe wirklich auf den Eltern. Wir hatten auch Spaß miteinander. Wir hatten Elternstammtische. Also ich glaube, da habe ich freiwillig Zeit investiert, aber habe auch die Früchte geerntet. Und bis auf wenige Ausnahmen hab ich mich immer mit den Eltern zusammen an einem Strang ziehend gefühlt, weil wir beide das Beste für das Kind wollten. Aber ich höre es von vielen Kollegen und Kolleginnen, die genau das bemängeln. Aber da kann ich selber jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch Glück mit der Elternschaft.
Wenn du das so erzählst, ich glaube Folgendes. Und zwar, du hast eben davon gesprochen, man sollte eine gute Beziehung führen oder aufbauen, von Vertrauen, Respekt geprägt und so weiter, positive Wahrnehmung zu den Schülerinnen und Schülern. Aber ich glaube, das, was du machst, ist tatsächlich darauf zu achten, auch zu den entsprechenden Eltern eben genau diese gute Beziehung aufzubauen, so dass man über diese, das ist ja nichts anderes wie mit den Schülern auch, wenn ich keine Beziehungsebene habe und komme dann mit diversen Dingen um die Ecke, dann akzeptieren die das nicht mehr so einfach. Ja. So, und ich denke nur gerade dran, dass das, was du sagst, ja, wenn ich eine gute Beziehung dann auch aufbaue, gemeinsam vielleicht auch mal ein bisschen mehr mache mit den Eltern, einen positiven Elternabend habe und so weiter und so fort, auch mal anrufe, wenn was Positives passieren ist, dass sie dann meinen Weg auch mitgehen, wenn es mal Krach gibt, wenn es mal Probleme gibt, ne? Weil diese Beziehungsebene auch mit den Eltern vorherrscht.
Alex, auch bei Klassenkonferenzen, da war ich auch nicht sparsam mit, muss ich sagen. Und bei Klassenkonferenzen habe ich mir auch immer die Eltern ins Boot geholt und habe immer gesagt, aus dem und dem Grund und was wäre für uns jetzt beide wichtig, in welche Richtung sich ihr Kind entwickelt. Und die sind immer zur Klassenkonferenz gekommen, im Sinn, da hatte ich die Eltern schon so weit, dass sie gesagt haben, das stimmt, das ist jetzt ein Erziehungsprozess, der ist wichtig. Und wir sind eigentlich im Guten und ich meinte das auch im Guten. Also jede Klassenkonferenz meinte ich erzieherisch im Guten das, was sich ändern muss. Und ich glaube, die Kinder fühlten sich gemocht, aber das, was sie gemacht haben, da habe ich gesagt, so geht's nicht. Da grenzen wir uns hier von ab, sowohl in der Klasse als auch von der Schule. Aber dich selber als Person mag ich und das weißt du. Ich glaube, das war so der Punkt. Und das haben die Eltern auch gespürt, ne?
Ja. Das ist nochmal ein toller Hinweis. Habe ich persönlich jetzt auch wieder für mich draus mitgenommen. Wobei ich ja in der Erwachsenenbildung, sage ich ja immer dazu, nicht mehr unbedingt immer die Eltern habe. Bei meinen Eltern oder Ausbildersprechtag, da kommt ja fast keiner mehr. Die sind ja dann teilweise auch alle da irgendwie schon volljährig oder so. Was war dein Hauptziel als Lehrkraft? Kurz und knapp.
Mein Hauptziel als Lehrkraft, aus jedem Kind das Beste rauszuholen. Und egal, ob es ein Hauptschulabschluss ist oder die FORQ, Inklusionskind, ich habe auch immer gesagt, gebt mir die Kinder und ich unterrichte sie. Also egal, wen ich habe, ich versuche das Beste draus zu machen und hole es da ab, wo es steht und führe es dahin, wo es zu in der Lage ist. Ist nicht immer gelungen, aber das war immer meine Vision.
Ich glaube, immer kann, also den Anspruch darf man auch nicht haben, ne? Das ist immer gelingt. Also das ist ja bei so einer Schüleranzahl, die man teilweise pro Woche hat, gar nicht möglich, ne? Wie gehst du persönlich in der Schule oder im Unterricht mit Fehlern und dem Scheitern um?
Also ich finde es ganz wichtig, eine positive Fehlerkultur zu haben. Aus Fehlern wird man klug, heißt es ja auch. Und Fehler machen ist nicht schlimm. Die Schülerinnen und Schüler bewerten sich ja auch selber Kriterien geleitet. Und in dem Moment ist man auch sehr auf der Sachebene und Fehler führen dazu, sich weiterzuentwickeln. Das hat mein Vater schon immer mir erzählt und das habe ich auch im Unterricht erzählt. Es wäre nicht die Technik heute so gut in Autos, Flugzeugen und so weiter, wenn nicht Fehler gemacht worden wären. Fehler setzen Potenzial frei und ja, Fehler sind wichtige Initialzündungen für eine Weiterentwicklung.
Mhm. Und ich traue mich ja auch nur da, daran zu wachsen, wenn ich merke, dass da vorne jemand steht, der mich nicht anmault, sage ich jetzt mal, wegen Fehlern, sondern genau das auch kommuniziert. Das war ganz wichtig, ne, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil jetzt erkennen wir nämlich daran das und das. Und das macht ja Mut, um später vielleicht dann auch neue Ideen oder kreativ sein zu wollen. Das bin ich ja nur, wenn ich Fehler machen darf. Und ich weiß, dass ich dafür nicht bestraft werde oder eine schlechtere Note kriege oder gerade klar, Fehler in der Klausur müsste ich anstreichen, das ist logisch. Aber im Lernprozess diese Fehler zu machen, zu sagen, super, ist doch super, das wird, guck mal, aus diesem Fehler kannst du das und das mitnehmen, ne? Das ist doch schön.
Ich hatte bei mir in der Klasse, wenn die Minute noch möglich ist, diese Stopptechnik eingeführt. Das heißt, in dem Moment, wo im Unterricht was falsch lief, hat ein Schüler, der das gemerkt hat, Stopp gerufen und dann sind die beiden in die Diskussion auf Augenhöhe gegangen. Und dann haben die das unter sich zum Beispiel klären können, indem sie gesagt haben, nee, du hast das und das, das ist doch so und so, ach stimmt, du hast recht, da musste ich mich überhaupt nicht einschalten. Also Fehler waren überhaupt nicht an mich gekoppelt, die zu korrigieren. Mhm. Hat aber keiner Stopp gerufen, dann kam der Stopp von mir, da habe ich gesagt, Stopp. Und in dem Moment, ich wollte es erst sagen, ich habe mich nicht getraut, das und das und das.
Ja, nehme ich auch wieder ein bisschen draus mit, weil das fördert ja auch, dass die Schüler aufpassen. Ne? Was sagen die anderen untereinander? Und wenn ich dann Stopp rufe, ich lerne auch dabei zu argumentieren oder gegen zu argumentieren. Ne? Und das mache ich ja dann auch nur, hoffentlich, wenn mich das Thema natürlich interessiert oder wenn ich merke, ich bekomme diesen Raum von der Lehrkraft, dass ich jetzt da was ergänzen kann oder Stopp rufen kann, reinrufen kann, habe ich noch nie gemacht. Würde ich, probiere ich aus. Danke. Genau. Also über Haltung hast du schon ganz viel gesprochen. Die Frage schenke ich mir jetzt einfach mal. Wie motivierst du dich selbst im Schulalltag? Ich meine, ist jetzt der Schulalltag schon 3 Jahre her, aber gab es da irgendwas?
Ich habe wirklich über die Frage nachgedacht. Ich habe nie Probleme damit gehabt, mich zu motivieren. Ich bin da motiviert hingegangen, was Unterricht angeht, aber Klassenarbeiten, das war für mich der Groll, das war mir immer so langweilig und da musste ich mich wirklich motivieren und da habe ich dann auch gesagt, noch 3 Hefte, dann habe ich mich selbst belohnt und so weiter, aber in der Schule habe ich jetzt mich nie nicht motiviert gefühlt, das sind vielleicht mal von der Tagesform natürlich abhängig, aber ich glaube, ich habe viel Leidenschaft und Enthusiasmus in mir. Ich bin immer gern in die Schule gegangen, um zu unterrichten. Aber dieser ganze Bürokram, sowas natürlich, dann habe ich Zettel geschrieben. Und für mich war es dann Motivation, wenn ich so einen Zettel erledigt hatte und konnte in den Papierkorb knüllen. Das sind so Sachen, die habe ich natürlich nicht so gern gemacht, ne? Dieses ganze Nebenher.
Du sprichst mir aus dem Herzen.
Ja. Ich sage mal, E-Mails, mein Feind, vor allem, wenn dann immer steht, zügig, zeitnah, das sind dann so Sachen, das habe ich dann weniger gerne.
Ja, wir müssen also ja wirklich es hinkriegen, dass wir genau diese Bürokratie weiter abbauen und jedes Formular darauf gehend prüfen, ob es wirklich, wirklich notwendig ist, dass wir es in der Schule haben.
Ja.
Ne? Das ist so eine wichtige Aufgabe, weil aber Schule ist ja auch häufig so angstgeprägt. Gerade jetzt, wenn wir die verschiedenen Ebenen dann auch sehen, das will ja keiner einen Fehler machen häufig und dann, langes Thema. Alleine darüber könnte man ja schon lange sprechen. Ne? Aber weiter noch kurz so mit den letzten 2, 3 Fragen, weil vieles hast du schon beantwortet. Wie sieht für dich die Schule der Zukunft aus?
Ja, die Schule der Zukunft, das, was ich eben schon sagte, muss einen individualisierten, fließenden Unterricht haben. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurecht. Und was mir ganz wichtig ist, wir müssen unseren Bildungsoptimismus retten. Wenn wir den nicht retten und verfallen alle jetzt in so eine pessimistische Vision, dann sehen wir vielleicht schwarz. Also wir müssen, ich sage mal, den Glückswolf füttern. Was läuft gut? Was tut in Schule gut? Und da müssen wir von uns lernen. Was mir aber auch wichtig ist im Sinne von PISA, die Schule der Zukunft muss wieder mehr auf Basiskompetenzen setzen und man darf nicht in der Sek. 1 sagen, ja, das mussten die in der Grundschule können, weil sie können heute nicht mehr im fünften Schuljahr das, was sie vorher konnten. Das heißt, da müssen wir Dinge lernen, da arbeite ich mich auch gerade in Grundschulkonzepte ein, um mit meinen Lehramtsanwärtern in Deutsch ein Modul daraus zu entwickeln. Dieser Bereich Lesen muss anders in der Sek. 1 geschult werden. Laufen. In der Grundschule wahrscheinlich auch, aber da habe ich ja jetzt nichts mit zu tun, sondern ja.
Ja, wir haben ja auch nur diese Schüler, wir haben nur diese Generation und was nützt ja. es jetzt dann zu sagen, sie sollten schon das und das können und sie sollten ja. schon all diese Kompetenzraster erfüllen und so weiter und so fort, wenn sie es doch nicht schaffen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, man ist ja Abbild oder die Kinder sind ein Abbild der bisherigen Erziehung. Und dann ist es halt wirklich so, dass wir, wenn vielleicht dann auch mal ja zu Hause gar kein Wort Deutsch gesprochen wird und da vielleicht man das nicht mal zum Anlass nimmt, das zu unterstützen, was dort in der Schule vielleicht in Deutsch, ich meine, du bist Deutschlehrerin, du kriegst es dann täglich mit, ne? Dann zu sagen, okay, auch Familien sind schon auch in der Pflicht, im Sinne des eigenen Kindes sich auf den Weg zu begeben und dort hinterher zu sein und vielleicht auch zu versuchen, mehr Deutsch zu sprechen, dann natürlich
absolut.
Auch. Ja, und wir Lehrkräfte kriegen sie dann in ihrer ganzen, wie du sagtest, Heterogenität ab. Ne?
Ja.
Und da könnte man vielleicht ein bisschen mehr tun. Da wären schon die Familien genau. auch ein bisschen in der Pflicht. Ne?
Und die Schule der Zukunft müsste für mich noch mehr in Richtung demokratische Gestaltung, Streitkultur, gewaltfreie Kommunikation, Empathieschulung. Also ich selber war in einer Schule, bei uns wurde viel Wert auf Theater gelegt. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, in Jahrgang 7 immer ein klassenübergreifendes Theaterstück gemacht in der Projektwoche, wo jede Klasse, wir sind sechszügig, ein Sechstel des Theaterstückes gespielt hat. Und dann wurde das in einer richtigen, riesigen Bühne geschaut. Und Theater ist Empathieschulung.
Mhm.
Ich bin sowieso eine, die auch im Deutschunterricht sehr viel mit szenischen Verfahren gearbeitet hat. Und das würde ich mir wünschen. Da müssen wir viel mehr dran machen. Diese Empathie muss weiter oder muss geschult werden.
Mhm.
Das sind so Dinge, die mir ein bisschen Angst machen, wenn man so in den Nachrichten schaut.
Ja.
Da müssen wir ran. Aber trotzdem optimistisch bleiben, dass wir was tun können.
Ja, ja. Da sagt ja Professor Dr. Gerald Hüther, zum Beispiel ist mir da im Kopf Angst zerstört Empathie. Wer im Angstmodus unterwegs ist, der ist quasi im Fluchtmodus. Und wenn ich das fühle, dann bin ich nicht mehr empathisch. Dann will ich auch gar nicht empathisch sein, weil ich so sehr mit mir selbst beschäftigt bin, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, dass Empathie ganz, ganz, ganz weit weg ist. Ne? Und jetzt dann zu sagen, okay, dann spinnen wir das jetzt mal dann zu Ende, wieder zu sagen, wie kann ich es hinkriegen, dass ich lieber in die Schule komme, angstfreier in der Schule unterwegs bin, um letzten Endes empfänglich dafür zu sein, auch Empathie zu entwickeln, zeigen zu wollen, hilfsbereit zu sein und.
Ja.
Ja, jetzt gucke ich gerade. Oh, wir haben eine Stunde schon rum, aber gut, wir werden jetzt hier nicht abgeschaltet vom System, von daher können wir
es noch kurz. Das war so kurzweilig, Alex.
Ja,
und ich bin mein pädagogisches Baby noch gar nicht losgeworden, mein Wichtigbuch.
Jetzt, pass auf, ich mache Folgendes. Die Fragen, wir haben die alle mehr oder weniger zwischendurch beantwortet, kommen bitte sehr, sehr, sehr gerne noch drauf zu sprechen.
Mein Wichtigbuch in Deutsch. Das heißt,
Deutsch. Halt das nochmal kurz in die Kamera. Ja. Halt das nochmal kurz in die Kamera. Ich mache einen Screenshot. Vielleicht kann ich das irgendwie noch bei LinkedIn und so einstellen. Super. Dankeschön.
So, und dieses Wichtigbuch, zu jeder Unterrichtsreihe, die ich mache, kommen da 1 bis 2 Seiten rein. Die habe ich geschrieben, getippt. Das ist wie ein Lexikon, was die Kinder haben, bis zur Klasse 10. Und jetzt kommt der Clou, Alex.
Ja.
Ab der 5.2 muss jedes Kind einmal Lehrer spielen, 5 Minuten, das ist mein Einstieg in die Deutschstunde, 5 Minuten reaktivieren, Lehrer spielen aus dem Wichtigbuch. Und das ist so genial. Du hast so viel Präsentationskompetenzen, cool. Die Kinder verlieren Ängste, die differenzieren sich selbst, weil die schwach sind, nehmen was Einfaches, die stark sind, nehmen was Schwieriges. Sie lernen dabei so viel, was wir Lehrkräfte machen. Sie lernen auch Empathie für uns und sagen, oh, Frau Schmidt, ich wusste gar nicht, dass das so schwierig ist. Dann fingen die an zu quatschen und so weiter. Also das birgt so viel Potenzial. Und wow, ich fange jetzt an, schnell zu reden, damit ich es noch loswerde. Ich habe das in meinen Klassen von 5 bis 10 gemacht.
Ja.
Und meinen 10-Klässlern würde ich ein halbes Jahr oder ein Jahr Referendariat erlassen können. Weil die fit sind. Die sind didaktisch fit, die sind methodisch fit. Also die haben ganz viel gelernt in diesen 5 Minuten am Anfang der Stunde.
Ja, klasse. Klasse. Also diese, das begegnet mir nicht zum ersten Mal. Lehrer selber mal zu spielen, um auch eine Empathie für die Lehrkraft zu entwickeln. Ja.
Ja.
Also vielen, vielen herzlichen Dank auch noch für den letzten Tipp. Man merkt, Betty, wie sehr du wirklich diesen Beruf mit Leidenschaft und mit Begeisterung ausübst und hoffentlich noch ganz, ganz lange Zeit. Ich habe so viele tolle Zitate von Schülern gesehen auf der Seite vom Deutschen Lehrkräftepreis, die dich wirklich dafür schätzen, so wie du bist, mit der ganzen Empathie, mit der ganzen Hingabe für diesen Lehrberuf und dass du, dass dein Engagement hier Bestand hat, das finde ich mega gut. Von daher, wir stellen alle Links des Podcasts ein, so dass man das gerne nochmal nachschlagen kann. Vielleicht kommt auch noch eine Ergänzung, müssen wir gleich nochmal gucken. Aber zunächst einmal an der Stelle, liebe Betty, ich bin fast sprachlos, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich konnte mich viel besser weiterentwickeln, habe viele Impulse mitgenommen, werde die gerne umsetzen. Und ich denke, einigen Zuhörern wird es da genauso gehen. Und von daher, alles Liebe, alles Gute. Und Betty, vielleicht hört man sich, sieht man sich mal wieder. Ja? Vielen, vielen,
vielen
Dank.
Vielen Dank. Ich freue mich, Alex. Das hat Spaß gemacht. Danke.
Das hat es. Dankeschön, Betty. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Wenn ihr mir Feedback geben wollt oder vielleicht auch Fragen habt, die ich vielleicht zukünftig unbedingt Lehrkräften stellen sollte, so meldet euch doch bitte unter info@alexanderböhle.com. Ich freue mich!